Die Lehre der Apostel. Der Epheserbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir betrachten den Epheserbrief.
Epheser, Kapitel 2, die Verse 4 bis 18. Wir haben gestern betrachtet, dass wir, wie alle anderen Menschen auch, Kinder des Zorns waren. Wir hatten Strafe verdient, wir waren verloren. Aber jetzt kommt Gott. Epheser Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Und dann geht das weiter. Ich bleib mal da stehen. Gott aber. Das ist der Kontrast. Wir haben auf der einen Seite Zorn verdient, aber wir erfahren etwas, was wir nicht verdient haben, nämlich Barmherzigkeit. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Und das nicht nur das, sondern hier steht auch noch, dass er um seiner vielen Liebe willen mit uns weitermacht. Und wenn wir noch weiter lesen, dann kommt in den nächsten Versen noch Gnade dazu und Güte dazu. Das heißt, wenn Gott verlorenen Menschen einen Weg zeigt, um gerettet zu werden, dann liegt das zuerst einmal an seinem Charakter. Es liegt nicht an uns. Gott ist tatsächlich nicht dazu verpflichtet, irgendwie liebevoll oder barmherzig mit uns umzugehen. Und trotzdem begegnet der Gott, dem wir folgen, der Gott, der unser großes Vorbild ist, er begegnet uns mit ganz viel Liebe. Nochmal, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch feiern könnt. Gott ist ein Gott, der uns, die geistlich Toten, die moralischen Zombies, er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Und das Spannende hier ist, der Vater erweckt den Sohn zu einem neuen, ewigen Leben und jetzt tut er dasselbe auch mit denen, die an den Sohn glauben. Aus geistlichen Toten werden echte, lebendige Christusnachfolger. Leute, die genauso wie der Christus in Neuheit des Lebens wandeln. Und das ist so spannend. Kennt ihr die Geschichte von Petrus, der da im Boot sitzt? Dann kommt Jesus und dann sagt er was zu dem Herrn Jesus? Wenn du es bist, ja, dann mach mich auch da auf dem See wandeln. Woher weiß ich, dass der Herr Jesus wirklich das ist, was er vorgibt zu sein? Ganz einfach, weil er mich einlädt, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Seine Art zu leben, wird meine Art zu leben. Und dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, das ist Gnade Gottes. Und deswegen, die Apostel sprechen auch von einem Evangelium der Gnade Gottes. Und jetzt wird dieses, was das heißt, mit Christus lebendig gemacht worden zu sein, das wird noch weiter ausgeführt. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also, achtet mal hier auf dieses kleine Wörtchen mit. Da heißt es mit lebendig gemacht, mit auferweckt, mit sitzen lassen. Merkt ihr das, was der Vater tut am Sohn? Das tut er genauso auch am Leib Christi. Das ist eine Einheit. Das ist nicht so, hier passiert was mit Jesus und mit uns hat das nichts zu tun. Wenn wir wirklich in Christus sind, dann dürfen wir das, was dem Sohn vom Vater geschieht, wir dürfen das in unserem eigenen Leben erfahren. Wir sind, und das ist jetzt natürlich total spannend, wir sind mit Auferweckte, obwohl wir noch auf die Auferstehung der Toten warten. Merkt ihr? Wir sind Auferstandene in einem gewissen Sinn. Da gibt es eine gegenwärtige Seite von Auferstehung, aber gleichzeitig gibt es auch eine zukünftige Erfahrung. Und das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Eine Spannung, die uns ganz oft im geistlichen Leben passiert. Dass auf der einen Seite uns Dinge zugesagt werden, du bist das. Und auf der anderen Seite wir genau wissen, wow, irgendwie warten wir noch darauf, dass das, was ich bin, so richtig 100% zur Entfaltung kommt. Und hier bei der Auferstehung ist das ein gutes Beispiel. Das, was wir geistlich schon sind, auferstanden, wir haben ewiges Leben, das muss sich körperlich in unserem Leben nochmal verwirklichen. Und dann heißt es hier, wir sitzen in Christus in der Himmelswelt. Merkt ihr, wir haben nicht nur Anteil am ewigen Leben, wir haben auch Anteil an der Erhöhung des Christus. Und natürlich wissen wir alle, wenn es um den Status geht, dann ist Jesus in gewisser Weise immer einzigartig. Nur er sitzt auf dem Thron Gottes zur Rechten des Vaters. Aber, und da wird es dann eben doch richtig spannend, als Mitsitzende in der Himmelswelt sind wir Miterhöhte und wir haben tatsächlich Macht. Wir haben Macht über die besiegten Feinde des Königs. Was das im Blick auf Dämonen bedeutet, werden wir am letzten Tag betrachten in Epheser Kapitel 6. Aber es hat seinen Ursprung darin, dass wir mit Christus erhöht worden sind. Wir teilen da ein Stück seiner Autorität und dürfen die in unserem Leben hier auf der Erde tatsächlich ausleben. Epheser Kapitel 2, Vers 7. Damit er... Und ich muss sagen, Vers 2, Vers 7, das ist so ein ganz mega Vers. Ich traue mich den, also wenn ich über einen Vers nachdenke und es mir so boah, ja, wo ich so Ehrfurcht habe, das ist so ein Vers. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Also hier geht es darum, warum macht Gott das, dass er uns mitlebendig macht, dass er uns mit auferweckt, mit sitzen lassen in der Himmelswelt. Was soll das eigentlich? Und die Antwort lautet, weil da noch viel, viel mehr kommt, weil das irgendwie nur so ein kleiner, billiger, ramschiger Start ist. Das ist noch gar nichts. Also wir, Leib Christi, wir, die begnadigten Rebellen, wir sollen in alle Ewigkeit, das ist gemeint, in den kommenden Zeitaltern, das ist also soweit du nach vorne schauen kannst, in alle Ewigkeit möchte Gott uns mit dem überragenden Reichtum an Gutem einfach mal überschütten. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst. Das, was hier steht, das heißt es, in Christus zu sein. Dass Gott sagt, ich habe Lust darauf, dich in alle Ewigkeit quasi in Güte zu ertränken, bis du nicht mehr aus noch einweist. Ich werde dich einfach mal beschenken. Das heißt, jetzt sind wir auf der einen Seite die, denen die Sünden vergeben sind. Jetzt haben wir ewiges Leben. Wir sind Teil einer himmlischen Welt geworden. Aber das ganze Ausmaß, das ganze Ausmaß von Gottes Freundlichkeit, welcher Reichtum an Güte in Gottes Gnade steckt, wisst ihr, das werden wir erst erfahren, wenn dieses Zeitalter hier vorbei ist. Wir werden in der Ewigkeit nicht einfach nur so sagen, ja, ganz nett. Du wirst in der Ewigkeit stehen und du wirst einfach absolut geflasht sein. Und das wird nicht so sein, okay, mal kurz ein Flash, und dann ebbt das wieder ab, sondern du wirst davor stehen und wirst sagen, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Und Gott sagt, weißt du was, wir haben gerade erst angefangen. Das wird noch viel, viel besser. Das wird auch nicht aufhören. Weil ich bin Gott und ich kann dich auf eine Weise beschenken, mit Gutem. Da kommst du überhaupt nicht drauf. Das ist das, wer wir sind. Das ist das, was es heißt, in Christus zu sein. Und das ist, warum Paulus die ganze Sache so feiert. Versteht ihr? Wir denken oft nur, wir kommen halt nicht in die Hölle, puh. Das stimmt ja irgendwie auch, also zumindest wenn du gläubig bist. Aber dann kommt das, was hier steht und du denkst, das kann ich nicht glauben. Oder? Das ist einfach zu gut. Ich habe mal eine Predigt zu dem Thema gehalten, das beste Argument gegens Christsein. Es ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Versteht ihr? Also, es kann doch nicht sein, dass Gott Bock hat, mich in alle Ewigkeit mit Dingen zu beschenken, die so grandios sind, dass ich sie mir heute noch nicht vorstellen kann. Und wenn sie passieren, völlig aus dem Häuschen bin und denke, boah, okay. Das ist die Realität. Das ist das, was hier steht. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Also das, womit wir es hier zu tun haben, von Anfang an ist einfach mal Gnade. Das einzige Problem ist, dass wir Gnade nicht verstehen, okay? Wir sind einfach zu engstirnig an der Stelle. So, alle Rettung in der Bibel, durch die ganze Bibel hindurch, ist immer aus Gnade durch Glauben. Das liegt daran, dass niemand sich seine Errettung verdienen kann. So, wenn wir glauben, was heißt das? Wenn wir glauben, dann tun wir etwas. Wir vertrauen Gott. Aber, und das ist wichtig, dass man das versteht, obwohl wir etwas tun, nämlich Gott vertrauen, ist dieses Tun kein verdienstliches Werk. Es ist Ausdruck einer Beziehung, die damit beginnt, dass ich mich selber vor Gott als einen geistlichen Bettler verstehe. Ich weiß, ich habe nichts. Ich ergebe mich und ich lasse mich einfach vertrauensvoll in Gottes Hand fallen. Das ist Errettung aus Glauben. Errettung, die damit beginnt, dass ich aufhöre an mich und aufhöre an meine Möglichkeiten zu glauben und anfange, Gott zu vertrauen. Das ist, was Gott sucht. Leute, die ihm wirklich vertrauen. Und dann heißt es hier, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Dieses das nicht bezieht sich auf das gesamte Paket davor. Es bezieht sich grammatikalisch nicht auf den Glauben, sondern es bezieht sich grammatikalisch auf das ganze Konzept. Errettung aus Gnade durch Glauben. Das ist etwas, dieses Paket, dass es so geht, das ist etwas, das hat sich kein Mensch ausgedacht, sondern es ist Gottes Gabe. Das ist Gottes großartiges Geschenk an die Menschheit. Frage, warum geht Gott so vor? Und das ist ganz einfach, Epheser 2, Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Errettung aus Gnade durch Glauben geht nicht auf eine menschliche Idee zurück, hat auch nicht, überhaupt nichts mit verdienstlichen Werken zu tun. Wir werden nicht gerettet, bitte merkt euch das gut, weil Gott uns für unsere Leistung, für unsere Performance, für unsere guten Werke belohnt. Dadurch wird niemand gerettet. Das heißt nicht, dass gute Werke nicht, ich sage immer, heilslogische Folge von rettendem Glauben sind. Ja, 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 das sind sie. Aber die guten Werke sind Folge. Sie sind eben nicht die Grundlage meiner Errettung. Die guten Werke sind ein Kennzeichen davon, dass ich gerettet bin. Aber sie sind nicht das, was mich rettet. Und Gott macht das so, weil er möchte, dass wir uns als Christen nicht auf die Schulter klopfen und denken, wow, wir sind die Coolen, wir sind die, die es geschafft haben, ja, wir haben uns richtig reingehangen. Sondern, dass wir aufhören, uns zu rühmen. Denn in dem Moment, wo ich mich rühme, da vertraue ich in letzter Konsequenz nicht auf Gott. Da vertraue ich dann doch wieder auf mich selbst. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Werken. Wir wissen jetzt, dass wir gerettet sind aus Gnade durch Glauben. Wir wissen, dass Glauben ein sich in Gottes Hand fallen lassen ist. Wirklich Gott vertrauen, dass er es schafft, wo ich auch gar nicht weiß, wie er das macht. Ich vertraue einfach ihm. Ich folge ihm. Und jetzt die guten Werke, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind, hier heißt es, sein Gebilde. Man könnte auch übersetzen, wir sind sein Kunstwerk. Und das ist der Grund, warum niemand eingebildet sein muss. Ja, wenn du irgendwas kannst, ja, warum denn? Woher kommt das denn, dass du irgendwas kannst? Nehmen wir an, du kannst gut vorlesen Oder du bist schnell in Mathe. Oder du kannst den ultimativen Apfelkuchen backen. Ja, woher kommt das denn? Na, irgendwie daher, dass Gott dir da etwas geschenkt hat. Und jetzt wird klar, die guten Werke, um die es hier geht, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Jetzt merken wir, die verdienstlichen Werke, das ist das, was ich tue, damit Gott mich dafür belohnt, die führen mich nirgendwo hin. Aber Gott sagt, hey, ich hätte schon gerne gute Werke. Und die wirklich guten Werke, das sind die, die Gott vorher vorbereitet hat. Schön, oder? Also einfach, ist das nicht auch ein Stück entspannend? Also mich entspannt das total zu sagen, hey, Gott lässt mich ein Leben leben, wo ich einfach nur, ich sage mit offenen Augen durch die Welt gehen muss und muss schauen, so, wo ist das nächste gute Werk? Ja? Was passt da zu mir? Was könnte ich jetzt Schönes tun? Ich kann ja auch dafür beten, dass ich die guten Werke erkenne, die Gott vorbereitet hat. Das darf ich tun. Du hast das vorhin gesagt. Ich darf die Frage stellen, wen kann ich heute ermutigen? Bei wem kann ich mich bedanken? Darf ich ja mal Gott im Gebet fragen. Vielleicht zeigt er mir ja jemanden. Vielleicht auch zwei oder drei. Und wir merken hier, Gott verfolgt mit dem, was er tut, einen Plan. Er will tatsächlich eine ganz bestimmte Art, eine bestimmte Form von neuer Menschheit schaffen. Er will eine Menschheit, die einerseits glaubt, ihm vertraut und andererseits die guten Werke tut, die er vorbereitet hat. Also Christen sind Menschen, die gute Werke tun, weil Gott ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellt. Gott bereitet alles vor und wir setzen einfach seine Ideen um. So wie es an anderer Stelle heißt, dass er derjenige ist, der das Wollen und das Wirken schafft. Schön, oder? Also Gott schenkt mir das Wollen. Gott schenkt mir die Kraft. Gott schenkt mir die Einfälle. Ja, und dann? Naja, dann machen wir das halt einfach. Und indem ich so lebe, wirklich so ein Stück entspannt, nicht dieses, ah, und was ist, wenn ich zu wenig tue? Ja, bete einfach, dass Gott dir zeigt, was dran ist und dann mach es. Sei einfach ein bisschen entspannt, sagt der Workaholic. Aber trotzdem, ja, sei ein bisschen entspannt. Schau, wo sich eine Tür öffnet, wo du sagst, das ist meins. Das kann ich, das macht mir Spaß. Ich glaube, dafür bin ich gemacht. Und dann gehst du durch die Tür, probierst das aus, schaust, ob Gott die Schritte, die du gehst, festigt, ob es dahinter weitergeht. Und dann machst du das einfach mal. Das ist geistliches Leben. Und damit, wenn wir so leben, wenn wir uns das trauen, das ist auch ein Stückchen entspanntes geistliches Leben, wenn wir uns trauen, so zu leben, dann reflektiert unser Lebensstil den Charakter Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Worte aus Matthäus 5, wo es heißt, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Ja, Leute sehen unsere guten Werke, kommen zu dir. Warum machst du das?
Oh ja, bin halt so ein Christ. Kam ja so in den Sinn, das für dich zu tun. Schien mir irgendwie richtig. Aha, hast du öfter solche Ideen? Oh ja, ich lebe halt mit Gott. Weißt du, da liest man Bibel und betet und dann kommt man auf solche Gedanken. Und dann macht man das halt.
So einfach darf Christsein sein. Nicht dieses, hoffentlich mache ich genug. Mach das, was Gott dir gibt. Du bist sein Kunstwerk. Du bist perfekt. Du bist wunderschön. Du bist unglaublich begabt. Du bist genau an der Stelle, wo Gott dich hinhaben will. Du kannst, was du brauchst, um deine Berufung zu leben, hast du von Gott bekommen. Und jetzt mach die Augen auf. Wo sind die guten Werke, die ich tun kann? Und dann durch. Mach's einfach. Und schau, was passiert. Und nimm den Druck aus deinem Leben raus, okay? Das wäre mein Wunsch. Nimm den Druck raus, mehr schaffen zu müssen, als du irgendwie schaffen kannst. Und ich weiß gar nicht, es gibt immer wieder so Leute, die einfach zu viel wollen. Glaub mir, wenn du so ganz entspannt dein Ding machst, kommt am Ende richtig, richtig viel bei raus. Gut, wenden wir uns mal einem ganz anderen Thema zu. Weil wir Heidenchristen vom Gott der Juden gerettet wurden, Kapitel 2, Vers 11. Und jetzt schauen wir uns dieses Verhältnis Juden-Heiden nochmal an. Deshalb denkt daran, dass ihr, und das betrifft euch tatsächlich, einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. So, bis dahin erstmal. Es gibt einfach Dinge, die man anscheinend nicht vergessen darf. Dazu gehört, wo wir herkommen. Wir Heidenchristen, zumindest die Jungs unter euch, sind Unbeschnittene. Das heißt, jetzt, wenn ich es mal übertrage, ja, wir sind auch äußerlich sichtbar nicht Teil des jüdischen Volkes. Für Paulus ist es wichtig, dass, wenn er hier von Beschneidung redet, dass wir wissen, es geht wirklich um dieses Schnippschnapp da vorne dran. Ihr wisst schon, ja, bisschen eklig, aber darum geht es halt, ja, dieser äußerliche Ritus, da wo man wirklich so ein kleines Stückchen Fleisch abschneidet. So, im Blick auf das sind wir von unserer Herkunft her ja erst einmal nicht Teil des jüdischen Volkes. Und wenn wir noch mal ganz in die Vogelperspektive gehen, ihr wisst schon aus Kapitel 1, Paulus möchte, dass Heidenchristen verstehen, wir gehören 100% jetzt zur Familie Gottes. Wir sind nicht Christen zweiter Klasse. Obwohl wir von unserer Herkunft, ja, da könnte man schon selber denken, du, so richtig Volk Gottes, na, eher nicht. Doch, sagt Paulus, obwohl wir da so einen etwas rumpeligen Start hatten. Also nochmal, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Was Paulus hier tut, ist, er beschreibt die Verlorenheit der Heiden aus einer jüdisch-heilsgeschichtlichen Perspektive. Auf eine fünffache Weise ist der Heide in den Augen eines Juden besonders schlecht dran. Erstens, er hat keinen Christus, er hat keinen Retter. Zweitens, er ist nicht Teil des Bundesvolkes Gottes. Deswegen, drittens, hat er auch keine Bundesverheißungen. Viertens, wenn er keine Bundesverheißungen hat, hat er keine Hoffnung. Und wenn er keine Hoffnung hat, naja, das liegt halt daran, weil er ohne Gott in der Welt ist. Jetzt hatten die Heiden natürlich irgendwelche Götter. Aber wie wir aus 1. Korinther 10 wissen, sind das eher dann Dämonen. Jetzt ist die andere Frage, ja, wie kommen denn jetzt Heiden in den Genuss all dieser Dinge, die sie jetzt erstmal nicht haben? Anscheinend braucht man das. Man braucht anscheinend einen Retter. Man muss irgendwie Teil des Bundesvolkes werden. Die Verheißungen müssen sich in meinem Leben erfüllen. Ich will Hoffnung haben und Gott. Was muss ich tun? Und die Antwort, die kennen wir schon. Die Antwort heißt, ich muss glauben. Und wenn ich glaube, wenn ich wirklich dem Gott Israels, der erst einmal nicht mein Gott ist, wenn ich diesem Gott vertraue, dann bekomme ich einen Retter. Dann werde ich Teil des Bundesvolkes, dann erbe ich die Verheißung Abrahams, dann bekomme ich eine Hoffnung und der größte Gag ist, dann bekomme ich Gott. Kapitel 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus, das heißt als Christen, als solche, die an Jesus glauben, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Durch das Blut des Christus, dadurch, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dass ich daran glauben darf, dadurch komme ich Heide, der ich ja eigentlich mit diesen ganzen jüdischen Sachen nichts zu tun habe. Ich hoffe, euch ist das klar, der alte Bund hat mit euch nichts zu tun. Der ist nicht mit euch geschlossen. Und jetzt kommt der neue Bund und Gott nimmt den neuen Bund und er hat zuerst die Juden, die da einsteigen, den Überrest. Und jetzt macht er diesen Bund auf und sagt, hey, good news für alle Heiden. Wenn ihr glaubt, könnt ihr dabei sein. Ich habe da ein Angebot für euch. Das heißt, die Juden, wenn du die gefragt hättest, was muss ein Heide tun, um gerettet zu werden, ha, dann hätte dir jeder gute Jude gesagt, der muss ein Proselyt werden, der muss sich beschneiden lassen, der muss die mosaischen Gesetze halten. Und noch in Apostelgeschichte 15 entsteht genau um die Frage ein Riesenstreit. Da kommen Leute, die haben einen pharisäischen Hintergrund, werden gläubig an Jesus, denken aber weiterhin, dass die Heiden natürlich nur dann auch Teil des neuen Bundes werden können, wenn die vorher richtig Juden werden. Und Paulus und Barnabas ziehen dann nach Jerusalem, gibt einen Riesenstreit und am Ende wird klar, Unsinn, völliger Unsinn. Es braucht genau eine Sache, um zum neuen Bund dazuzugehören. Und das ist der Glaube an Jesus. Und dadurch, dass Heiden glauben, sind die, die fern waren, die draußen waren, mit einem Mal ganz nah. Ganz nah, weil zu diesem Zeitpunkt, als Paulus den Brief schreibt, hatte der alte Bund bereits ausgedient. Im Hebräerbrief heißt es, dass er im Verschwinden begriffen ist. Es gibt einen neuen Bund. Und mit einem neuen Bund kommen neue Regeln. Und mit diesen neuen Regeln kommt eine ultimativ neue Chance für die Heiden. Jetzt können wir Teil dieses neuen Bundes werden, den Gott mit dem Überrest Israels schließt. Das heißt, wenn sich Heiden zu dem Messias Israels bekehren, wenn sie Christen werden, dann gehören sie, wodurch? Durch das Blut Christi, also durch seinen Opfertod. Wir bringen wieder nichts mit. Es bleibt aus Gnade, okay? Durch Glauben. Aber durch den Opfertod Jesu gehören wir plötzlich 100% dazu. Wahnsinn. Also das ist so schön, wenn du die Heilsgeschichte dir anschaust und du hast da so 1500 Jahre alter Bund und du denkst, boah, wie geht das aus, ja? Und du siehst die ganze Zeit die Heiden irgendwie daneben stehen. Und dann öffnet sich das im Neuen Testament in der Apostelgeschichte so, fapp, ihr dürft alle hier rein. Das ist großartig. Epheser 2, Vers 14, denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Durch den Glauben an Jesus findet jeder Gläubige Frieden mit Gott. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Grund, warum es in Jesaja 9 über Jesus heißt, er ist der Friedefürst. Und was es heißt, dass er unser Friede ist, das wird jetzt auf dreifache Weise beschrieben. Da heißt es in Vers 14, denn er ist unser Frieden. Er hat aus beiden eins gemacht. Also vorher gab es Juden und Heiden und jetzt gibt es eine dritte Gruppe. Ja, jetzt gibt es dieses eins gemacht. Es gibt weiterhin Juden und Heiden, aber jetzt gibt es diese dritte Gruppe. Wodurch ist die entstanden? Denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Das, was zwischen Juden und Heiden stand, diese Zwischenwand, das ist das mosaische Gesetz. Das Gesetz als ein Zaun um das Volk Israel herum. Und dieser Zaun wurde abgebrochen. Und zwar in seinem Fleisch. Das heißt, durch das Leben und durch das Sterben des Herrn Jesus hat er dem mosaischen Gesetz ein Ende bereitet. Vers 15, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Warum musste das mosaische Gesetz weg? Um die zwei, Juden und Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das bedeutet, er ist unser Friede. Wie? Indem er die Feindschaft zwischen Heiden und Juden, eine Feindschaft, die durch das mosaische Gesetz nur angeheizt wurde, indem er diese Feindschaft beendet. Beendet, indem er erstens dieses Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Das mosaische Gesetz muss weg, damit Gott etwas Neues schaffen kann. Und zweitens schafft er etwas Neues. Er schafft einen neuen Menschen. Er schafft die Gemeinde. Und das Neue an diesem neuen Menschen, das ist die Beziehung zu Jesus. Er schafft ihn nämlich in sich selbst. Also der Heide muss nicht Jude werden, um Teil des neuen Bundes zu sein, sondern Juden und Heiden müssen in Christus. Die müssen Christen werden. Da treffen sie sich. Der Fokuspunkt ist nicht mehr dieses ethnisch-jüdische des alten Bundes, sondern die Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Vers 16, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Eben ging es noch um die Versöhnung Juden mit Heiden. Und jetzt geht es, wenn man so will, um diese vertikale Dimension. Jetzt geht es um die Versöhnung mit Gott. Ja, die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Ich mache etwas Neues und dieses Neue hat jetzt Versöhnung mit Gott erfahren. Also durch das Leben und Sterben von dem Herrn Jesus entsteht nicht nur dieser neue Mensch, der Leib Christi, die Gemeinde, sondern durch das Kreuz wird diese Gemeinschaft, die da entsteht, mit Gott versöhnt. Und das ist insofern spannend, weil wir ja ganz am Anfang von diesen ganzen Privilegien gelesen haben, wo Paulus sagt, das ist das für die Juden gewesen. Und jetzt merken wir, obwohl wir am Anfang gesagt haben, dass dieser Überrest ein bisschen eine Sonderrolle hatte, ganz grundsätzlich müssen wir sagen, Juden und Heiden, beide brauchen Versöhnung mit Gott. Im Römerbrief sagt er mal, dass beide, nämlich Juden und Heiden, unter der Sünde sind. Das heißt, die Juden, die vielleicht auf die Heiden so ein bisschen herabgeblickt haben, ja, ihr seid nicht das auserwählte Volk, ihr haltet euch nicht ans Gesetz. Beide brauchen dieselbe Art von Versöhnung mit Gott. Und beide bekommen, indem sie Teil dieses neuen Bundes, Teil von Gemeinde werden, durch das Blut, durch das Sterben Jesu, beide bekommen diese Versöhnung. Beide kommen in diese ganz außergewöhnlich neue Beziehung mit Gott. Und deswegen muss die Feindschaft weg. Einerseits die Feindschaft Juden, Heiden, aber hier geht es eben auch um Gott. Das ist die Feindschaft, die der ungläubige Sünder hat, wenn er auf Gott trifft. Ein Problem, was wir alle haben. Und deswegen heißt es hier über den Herrn Jesus, und er kam und hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Ja, die Fernen sind hier die Heiden und die Nahen, das sind die Juden. Wenn man sich jetzt mit diesem Text näher beschäftigt, dann merkt man, dass hier Stellen aus Jesaja durchscheinen. Okay, hier scheint ein bisschen Jesaja 57 und 52 durch. Zwei Stellen, die etwas damit zu tun haben, dass der Messias kommen wird. Und wenn man sich die Frage stellt, wann hat Jesus diesen Frieden verkündigt, dann muss man sagen, na, einerseits hat er es gemacht, wo er selber das Evangelium gepredigt hat. Er hat Frieden den Nahen verkündigt, den Leuten um sich herum. Und dann hat er seine Apostel losgeschickt nach der Auferstehung, um Frieden den Fernen zu verkündigen. Ist das spannend, wie Gott Frieden in die ganze Welt bringt? Und woher weiß ich, dass Jesus wirklich Frieden im umfassenden Sinn gebracht hat? Dass er wirklich unser Friede ist? Und ich erfahre es an einer Stelle ganz besonders. Da heißt es in Vers 18, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und an der Stelle dürfen wir kurz den Atem anhalten. Was steht hier? Hier steht, wir haben Zugang zum Vater. Das heißt, es gibt einen Schöpfergott, der eigentlich ganz weit weg ist. Ein Gott, dem wir uns nicht nahen können. Wenn Mose sagt, hey, ich würde gerne deine Herrlichkeit schauen, dann sagt Gott, tu es lieber nicht, weil kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist ein Gott, der ist wirklich heilig, der ein unzugängliches, herrliches Licht bewohnt. Er ist der Schöpfergott, mit dem wir, wo wir so weit weg sind. Und jetzt passiert hier, jetzt passiert Folgendes. Wir haben, heißt es hier, Zugang zum Vater. Da ist eine Beziehung zu Gott entstanden. Und hinter diesem Begriff Zugang steht natürlich diese orientalische Vorstellung von einer Audienz beim König. Wir haben freien Zugang. Und zwar Judenchristen wie Heidenchristen, weil wir mit Gott versöhnt sind. Wir haben freien Zugang in den Thronsaal Gottes. Und wir beide, Juden und Heiden, so wie wir ein Leib geworden sind, so haben wir auch einen Geist. Und dieser eine Heilige Geist, der uns verbindet, der schafft jetzt den Zugang direkt zum Vater. Du darfst Gott begegnen. Du darfst Beziehung mit dem Schöpfer leben. Das heißt, wir haben Frieden, wir haben Vergebung, Versöhnung und wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und das ist einerseits schon großartig für Juden, aber wie viel großartiger ist das im Blick auf Heiden, die doch kaum damit rechnen durften, Kinder Gottes zu werden. Aber genau das sind sie geworden. Amen.
Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.